Es ist Samstag, der 13. Dezember.
Apokalypse, Unfilterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Aufatmen in der Bundesregierung. Nachdem ihr die Rente vorübergehend abhanden gekommen ist, hat man rasch ein neues Streitthema finden können. Das Bürgergeld. Für den Koalitionskrach ist es die neue Grundsicherung. In der neuen Sicherheitsdoktrin der USA wird ein erschütterndes Bild vom Zustand Europas gezeichnet. Im Vergleich wirkt selbst Nordkorea wie das Mutterland der Demokratie. Vier Länder will Donald Trump aus der EU sogar rauslösen. Italien, Österreich, Ungarn und Polen. Es wäre ein Ausstand der Randständigen. Alle vier liegen bekanntlich am scharfen rechten Rand Europas. Im Falle von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern will die Trump-Regierung noch die Landtagswahlen im kommenden Jahr abwarten. Die Ukraine hat den USA ihre Version eines Friedensplans übermittelt. Das läuft wie bei Google Docs. Erst hatten die Russen 28 Punkte reingeschrieben, dann gingen die Amerikaner kurz mal drüber, dann die Europäer, jetzt die Ukrainer und am Ende wird Wladimir Putin das selbst erstellte Dokument einfach wieder löschen. Um einen Frieden in der Ukraine wird immerhin noch gerungen. Um einen Frieden im Sudan kümmert sich bisher niemand. Dabei ist der dortige Bürgerkrieg die größte humanitäre Krise der Welt. In den vergangenen 2,5 Jahren wurden geschätzt rund 400.000 Sudanesen getötet. 14 Millionen vertrieben, die Hälfte davon Kinder. Die Bilder, die uns aktuell aus dem Sudan erreichen, sind grauenvoll. Hinrichtungen vor laufender Kamera, hunderte Tote allein in einer Geburtsklinik, verbrannte Leichenberge. Als die Stadt El Fascher im Oktober fiel, war das Blut auf den Straßen selbst aus dem All zu sehen. Trotzdem, so richtig ist diese Menschlichkeits- und Menschheitskrise noch nicht in der deutschen Öffentlichkeit angekommen. Auch wir hier im Presseclub reden heute zum ersten Mal über das Thema, weil es so weit weg ist, weil es uns kaum betrifft, weil wir anders als im Fall von Russlands Krieg keine eigenen Ängste und Sorgen mit dem Krieg im Sudan verbinden. Schließlich kämpft im Sudan das Militär gegen eine Miliz, die sich vom Militär abgespalten hat. Ein vermeintlich lokaler Konflikt also. Doch ganz so ist es nicht. Auch europäische Waffen feuern im Sudan die Kämpfe an und Folgen des Grauens kommen uns auf andere Weise näher. Anfang November sank wieder ein Flüchtlingsboot vor der libyschen Küste, an Bord Dutzende Menschen aus dem Sudan. All das wollen wir diese Woche ordnen und verstehen. Wie kam es zu dem Krieg? Welche Rolle spielt dabei Europa und was kann, was muss die Welt jetzt tun, um das Massensterben zu beenden? Ich muss gestehen, dass auch ich mich bislang nur wenig mit dem Sudan befasst habe, dass ich vieles nicht wusste und immer noch nicht weiß. Ich bin also auch ein Beispiel für westliche Ignoranz. Deshalb ist es gut, dass ich eine hochinformierte Runde hier versammeln konnte, der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Muriel Kalisch, meine Kollegin im Auslandsressort des Spiegel, hat in den vergangenen Jahren aus Europa, den USA und Nahost berichtet. Seit Mai ist sie nun Afrika-Korrespondentin in Nairobi. Sie sagt über den Sudan, dieser Genozid ist uns näher, als wir denken. Sham Jaff, in ihrem Newsletter What Happened Last Week erzählt die Journalistin jede Woche, was in der Welt gerade passiert, abseits vom eurozentrischen Fokus auf Europa und die USA. Mittlerweile erreicht sie so Woche um Woche rund 30.000 LeserInnen. Ramin Sina, der ARD-Korrespondent in Kairo, hat Nahostpolitik studiert und ist bereits seit 3 Jahren in Ägypten. Er recherchierte jüngst an der libysch-sudanesischen Grenze und war als einer von wenigen Journalisten dieses Jahr im Sudan. Herzlich willkommen euch drei, schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Hallo, ich freue mich auch.
Hallo.
Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, die Grausamkeit der Bilder, die aus dem Sudan kommen, ist wirklich erschreckend. Für mich persönlich war es ein Video aus einer Geburtsklinik in El Fascher, das mich richtig erschüttert hat. Dort lagen Dutzende Tote in ziviler Kleidung auf dem Boden. Dann wird ein auf dem Boden liegender Mann aus nächster Nähe erschossen. Woher kommt diese Gewalt, Muriel? Das wollen wir in der nächsten Stunde alle zusammen verstehen. Aber zunächst einmal an dich die Frage, was macht das mit dir, wenn du solche Bilder siehst?
Man kapselt sich davon natürlich so ein bisschen ab, anders geht es gar nicht. Nun ist es eben so, dass wir im Sudan ja einen sehr ethnisch aufgeladenen Konflikt sehen, der schon sehr, sehr viel weiter zurückreicht. und sieht, dass da also ein immenser Hass verschiedener Ethnien aufeinander passiert und entsprechend auch eine Entmenschlichung stattfindet, ja, die dann eben zu solchen Gewaltexzessen führt, wie man das jetzt eben sieht.
Ramin, nun gehört es bei dir auch zur Arbeit, zum journalistischen Auftrag, sich selbst mit einer solchen Gewalt zu konfrontieren. Wie kommst du damit klar?
Ich komme meistens okay damit klar. Meistens bin ich dann im Modus, mache einen Beitrag, schaue mir das an. Wir müssen dann natürlich blurren beim Fernsehen gewisse Bilder, damit wir die Würde der Menschen, ja auch der toten Menschen, behalten. Hier und da, wenn ich einen Beitrag angucke, das ist mir jetzt passiert bei Syrien, bei der Doku, wenn ich einen eigenen Gesprächspartner dann wieder sehe, dann kommen mir manchmal abends auch die Tränen. Mhm. Also so abgestumpft bin ich nicht.
Wir reden gleich über alles, was diesen Konflikt, diesen Krieg ausmacht, die Hintergründe. Aber zunächst auch nochmal an dich, Scham, die Frage, diese Gewalt, die man sehen muss, um auch zu verstehen, welche Dimension dieser Konflikt inzwischen angenommen hat. Wie kommst du damit klar?
Ja, also das ist eine Balance, die... Ich kann sie dir nicht erklären, wie ich sie mittlerweile gefunden habe. Manche vielleicht würden das als abgestumpft beschreiben, andere eventuell auch sehr kalkulierte. Okay, jetzt werde ich Emotionen zulassen, aber was ist eigentlich dann, also was mich dann wieder rausholt aus der Emotionalität, ist dann, was ist hier meine Rolle? Das ist dann also so ein bisschen die Aufgabenstellung holt mich dann wieder raus.
Ja, ich habe schon gesagt, wir wollen auch der Frage nachgehen, warum wir bislang zumindest so wenig über den Sudan wissen, denn trotz des Grauens bekommt der Krieg nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit, die deutsche Medien zum Beispiel der Ukraine oder der Lage in Gaza gewidmet haben. Muriel, du schreibst, der Konflikt hat ein Imageproblem. Was meinst du damit?
Es gilt als zu weit weg von Europa, als hätte es eben nichts mit uns zu tun. Warum interessieren wir uns zum Beispiel viel mehr für den Gaza-Krieg als für den Krieg in Sudan? Weil ich habe eben vorher aus dem Nahen Osten berichtet, also ich war sehr, sehr intensiv in unsere Gaza-Berichterstattung auch eingebunden. Und der Unterschied in der Aufmerksamkeit ist frappierend. Und ich fürchte ehrlich gesagt schon, dass man sagen muss, dass wir im Sudan eben es geht um schwarze Menschen und die Aufmerksamkeit, die damit verbunden ist, die ist einfach anders nochmal. Und die Leute glauben, es hat nichts mit uns zu tun, aber das stimmt nicht. Und das stimmt auch nicht, dass man nichts dagegen tun kann. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Unbedingt. Ein Teil des Problems ist ja auch, dass die Berichterstattung aus aktiven Kriegsgebieten extrem schwierig ist. Ramin, wie berichtest du aus dem ARD-Studio Kairo von dort?
Also beim Sudan gehen wir zurück. April 2023 ist ein Samstag, glaube ich, gewesen. Begann der Krieg und dann ist an so einem Tag natürlich, wir haben in jedem unserer Länder Fixer, Kontaktleute, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, und die haben schon die 2-3 Tage davor angerufen und haben gesagt, oh, jetzt könnte es wirklich eskalieren. Und dann erstmal mit den Informationen, die wir von unseren Vertrauensleuten von dort bekommen, dann Bilder, die über Social Media, Bilder, die über die Agenturen rauskommen. Und damals hatten wir einen Fixer in Khartoum, der selber drehen konnte und uns zuliefern konnte, sodass so die erste Breaking News Berichterstattung haben wir so abgefedert. Leider ist dann unser Vertrauensmann in Khartoum selbst geflohen nach ein paar Wochen, weil der Krieg immer gefährlicher wurde. Und dann ist es immer wieder in den vergangenen 2,5 Jahren, dass wir neue Leute finden müssen, suchen. Natürlich auch andere große Medien, kleinere Medien anschreiben. Mit wem arbeitet ihr zusammen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie ist die oder die Person einzuschätzen? Auf welcher Seite steht sie? Wie journalistisch ist das? Wie gut können die Leute drehen? Und wie gut ist deren Internet, um dann natürlich auch das Material rüber nach Kairo zu schicken? Und dann haben wir im Laufe der 2,5 Jahre, ich weiß nicht, 15, 20 Visa-Anträge gestellt. Und dann hat einer geklappt dieses Jahr im Frühjahr, weil die sudanesische Armee zu dem Zeitpunkt das Gefühl wohl hatte, es sei jetzt richtig, auch westliche Medien ins Land zu lassen, um eben zu zeigen, wie stark und wie krass die Gräueltaten der anderen Seite der RSF sind. Mhm. Was auch klar wurde bei dem Trip im Sudan, sie wollten natürlich nicht, dass man auch auf die Menschenrechtsverletzungen und die Gräueltaten der sudanesischen Armee hinweist.
Ja, beim Thema Aufmerksamkeit ist ja meine These, dass es zum Beispiel bei Gaza gelernte Muster gab, mit der auch aus Deutschland heraus dieser Konflikt verfolgt wurde. Die einen solidarisieren sich eher mit Israel, die anderen haben ganz viel Empathie mit dem Schicksal der Palästinenser. Also jeder weiß schon irgendwie, auf welcher Seite er steht, wer gut ist, wer böse ist. Mit Blick auf den Sudan ist das natürlich für die meisten Menschen, auch Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, ganz anders. Da sagt man, warum kämpfen die da eigentlich? Was hat das mit mir zu tun? Siehst du das auch so, Scham?
Ja, definitiv. Also ich will auf jeden Fall sagen, es handelt sich auch sehr viel um, naja, eine rassifizierte Nachrichtenlogik, mit der wir es auch hier zu tun haben. Also Gewalt in afrikanischen Staaten wird ja auch häufiger so als chronisch auch dargestellt, auch fast schon als strukturell wahrgenommen. Das gehört einfach dazu. Ja.
Also du meinst so richtig ressentimentbeladen, so ist er halt, der Afrikaner?
Genau. Es ist einfach Kriege und Konflikte, das ist immer verbunden mit dem afrikanischen Kontinent. So haben wir das auch so ein bisschen in der Nachrichtenlogik auch leider in den Medien stark ja auch repräsentiert. Aber es gibt auch natürlich eben die Tatsache, dass, wie du schon gesagt hast, es eben keine ganz klare geopolitische Erzählung gibt. Also in der Ukraine haben wir Aggressor angegriffener. Da haben wir in Gaza haben wir auch so viele ganz große Weltmächte, die hier mitmachen, eben Israel, neben dann USA. Und was hat dann Europa damit zu tun? Die sehr viel. Wir haben auch viele Gespräche zum Thema Völkerrecht. Das sind ja so viele Anschlusspunkte. Und beim Sudan ist es halt eben so, dass sehr viele Menschen nicht wissen, wie es um die Geschichte des Sudans eigentlich steht. Dass sehr viele das auch gar nicht so richtig einordnen können. Also, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Menschen in Darfur, den Menschen in Khartoum, dass es mehrere bewaffnete Akteure in dem Land gibt, dass es eine lange, lange Vorgeschichte hat, dass es einfach keine einfache Gut-Böse-Linie gibt.
Ja, also stimmen Scham zu. Für diejenigen, die den Sudan-Konflikt aber ein bisschen verfolgt hatten zuvor, glaube ich schon, dass man so ein Gut-Böse-Narrativ davor hatte. Also die Sudanesen, die 2019 auf die Straße gegangen sind, über viele Jahre nach dem Sturz von Omar Bashir, dem Langzeitherrscher, das waren schon die Guten. Da, mit denen hat man mehr sympathisiert. Und damals waren Hemeti und Al-Burhan, also die Generäle der RSF und der sudanesischen Armee, die Bösen. Sodass als dann der Konflikt zwischen Burhan und Hemeti eskalierte, zwischen RSF und Armee, glaube ich, für diejenigen, die es ein bisschen verfolgt hatten, erstmal nicht, da war dann nicht klar, wer ist jetzt der Bösere der Bösen. Aber beim Staat gab es eher einen, man hat sympathisiert mit den Millionen Sudanesen, die auf den Straßen waren. Und man hoffte ja zwischen 2019 bis 2023, dass es irgendwie eine Chance gibt, dass dort eine zivile Regierung regieren kann. Ja. Wobei da natürlich auch viele Menschen schon Vorahnungen hatten, dass es nichts wird.
Ihr seid natürlich tief drin im Dialog. Ich versuche mich jetzt mal ganz kurz an einer Beschreibung der Lage. Auf der einen Seite ist da, du hast die Namen schon genannt, das Militär unter dem General Abdel Fattah al-Burhan. Seine Truppen kontrollieren den Osten des Landes mit der Stadt Port Sudan. Mittlerweile steht auch die Hauptstadt Khartoum im Zentrum des Landes wieder unter ihrer Kontrolle. Auf der anderen Seite steht die Miliz Rapid Support Forces, RSF. Sie wird angeführt von Mohamed Hamdan Dagalo, oft Hemeti genannt, du hast es gesagt. Die Rapid Support Forces kontrollieren den Westen des Landes und dort vor allem die Region Darfur. Was ich so kurios finde, einst waren die beiden, also Hemeti und General al-Burhan, Verbündete noch 2019 in diesem Putsch gegen den langjährigen Diktator. Was ist dann geschehen, dass sie sich heute bekämpfen, Ramin?
Ja, die waren strategisch Verbündete, so würde ich es bezeichnen, für einen Moment. Ich habe nie al-Burhan interviewt und auch nie Hemeti, aber es gibt viele Menschen, die näher dran sind und die sagen, die zwei haben sich nie gemocht. Und dieser Machtkampf zwischen den zwei, der war unausweichlich. Und für eine Zeit lang, eben nach dem Sturz von Omar al-Bashir, als so viele Menschen auf den Straßen waren, im Sudan demonstriert haben, da war quasi Hemeti und al-Burhan klar, diese pro-demokratische Bewegung auf den Straßen ist eine Gefahr für uns beide und wir könnten beide verlieren, wenn tatsächlich zivile Kräfte größere Macht bekommen im Sudan. Mhm. Dann ist aber im Endeffekt ein Konflikt entstanden, wird die RSF eingegliedert in die nationale Armee. Das wollte al-Burhan, das war das Ziel. Er als General der Armee und Hemeti soll sich quasi unterordnen. Und Hemeti hat auch da, die Zahlen variieren, aber 70, 80, 90, 100, 130.000 Kämpfer, die unter seinem Kommando stehen. Da gab es überhaupt keine Anzeichen von ihm, dass er sich unterordnen will. Und wo dann ganz genau, da gibt es auch unterschiedliche Erzählweisen, auch im Sudan. Also wer im April 2023 wirklich eskaliert hat, das wage ich nicht zu sagen, wer jetzt diesen Krieg angefangen hat. Also es gibt auch Leute, die sagen, es war nicht Hemeti, der versucht hat, sozusagen die Macht an sich zu reißen, sondern es waren andere Gruppierungen, alte Seilschaften von Omar al-Bashir, die eher die Armee angestachelt hätten, aber das sind Spekulationen.
Muriel, wie blickst du auf den Nukleus dieses Kriegs, dieses Bürgerkriegs? Hat es da ideologische Gründe? Stecken dahinter ethnische Konflikte? Oder ist es letztlich, so klingt es auf den ersten Blick, quasi der primitivste Anlass für einen Krieg? Zwei eitle, machthungrige Gockel können sich nicht einigen, wer der mächtigere von beiden ist, ohne weltanschauliche, religiöse oder ideologische Hintergründe?
In erster Instanz würde ich sagen, geht es hier eben um einen Machtkampf zwischen eben zwei Männern. Man nennt es ja auch den Krieg der Generäle. Manche Leute sprechen von einem Bürgerkrieg im Sudan, aber es ist, finde ich, eine nicht passende Bezeichnung, weil die Bürger finden das eigentlich durch die Bank schlecht. Also ich habe eigentlich in Nairobi, wo ich lebe, gibt es ziemlich viele geflüchtete Sudanesinnen und Sudanesen. Und ich bin noch niemandem begegnet, der da in irgendeiner Form dafür wäre. Genau, aber dann ist es eben so, es gab Anfang der Nullerjahre, gab es eben schon mal in der Region Darfur einen Völkermord. Und damals war es eben so, dass die Janjaweed-Milizen quasi eingespannt wurden. Und das ist eine, auch da ist es alles sehr kompliziert, eine ethnisch-arabische Miliz, größtenteils. Und aus dieser Miliz sind dann später die RSF hervorgegangen. Das heißt, das reicht ganz, ganz weit zurück. Und das sind Sachen, die man auch mit im Blick behalten muss, wenn man die Massaker sieht.
Wir sprechen zunächst über die Geflüchteten. 14 Millionen, das heißt mehr als ein Viertel der ursprünglich rund 50 Millionen Einwohner des Sudan sind auf der Flucht. Wohin gehen diese Menschen?
Ich glaube, 10 Millionen sind im Land auf der Flucht. Also die rennen hin und her im Land, je nachdem, wo die Frontlinie ist. Die hat sich mehrfach verschoben in den vergangenen 2,5 Jahren. Erst war die RSF auf dem Vormarsch, dann konnte die Armee wieder bestimmte Gebiete zurückgewinnen, jetzt wieder zuletzt militärische Erfolge durch die RSF. Ich war in Port Sudan im Februar. Das war früher ein kleines Städtchen am Roten Meer. Da sind mittlerweile mehr als 1 Million Menschen, also Hunderttausende Geflüchtete, die dort sind. Das ist recht weit weg von der Frontlinie. Da gibt es zwar immer mal wieder Drohnenangriffe, aber das ist dann 14, 15 Stunden Fahrt weg, bis Bodentruppen gegeneinander kämpfen. Ja. Und ansonsten, der Sudan ist das drittgrößte Land Afrikas. Also das sind wirklich riesengroße Fläche und viele Menschen, die fliehen im Land hin und her und mehrere Millionen aber auch in den Nachbarländern. Ägypten, Libyen, Tschad, ganz viele, weil das am nächsten ist zu Darfur, Südsudan.
Scham, du hast mit Ärztinnen und Ärzten im Sudan gesprochen. Wie haben sie dir die Lage, die Situation von vielen Menschen geschildert?
Der Krieg derzeit im Sudan, der betrifft eben die Menschen in Darfur vor allem. Und als ich mit Sudan Doctors Network gesprochen hatte, haben sie mir auch einfach genau davon erzählt. Ja. Es ist also sehr, 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 sehr schlimm, vor allem für eben für Kinder, für Frauen dort. Sudan Doctors Network haben gesagt, dass die RSF sowohl als auch alliierte Milizen und auch die sudanesische Armee selbst eben Massaker verübt hat, Massenvergewaltigungen. Es gab auch gezielte Gewalt gegenüber ethnischen Communities in Darfur, gegen die Fur, gegen Resawa. Und es gibt auch immer wieder Warnungen und auch eigentlich immer wieder Gespräche, Diskussionen darum, dass es sich eigentlich dieser Genozid, der sich vor mehr als 20 Jahren in Darfur begangen wurde, dass der jetzt eigentlich sich nochmal wiederholt. Es gibt zum Beispiel vom Yale Humanitarian Research Lab, gab es auch Satellitenanalysen, die gezeigt haben, ja, wird wahrscheinlich hier wieder ein Genozid sein.
Ja. Millionen Menschen haben ihre Zuhause verlassen. Die laufen durchs Land und dann haben sie, wenn sie Glück haben, ein Zelt irgendwo und da gibt es zu wenig zu essen. Es ist eine Hungersnot ausgebrochen, das hat die UN 2024 im Sommer so bestätigt für das Samsam-Camp, was in Darfur ist. Die Krankenhäuser, 70%, 80%, großer Teil der Krankenhäuser ist bombardiert, kaputt, viele Ärzte sind tot, da sitzen Menschen, die haben ein Bein verloren, es gibt keine andere Person, die denen jetzt eine Prothese machen könnte beispielsweise. Dann schleppen Familienangehörige diese verletzten Menschen ob sie nierenkrank sind, ob sie eben nur ein Bein haben, ob sie angeschossen wurden, egal was, quer durchs Land mit Überlandfahrten, die auch jeweils lebensgefährlich sind, dann kommen sie dort an, dann bricht womöglich auch dort wieder der Krieg aus, dann müssen sie wieder weiter. Und es gibt immer wieder das Problem, dass es einfach zu wenig Essen gibt. Es gibt viel zu wenig Hilfsgüter, die ins Land reinkommen. Auch da ist ein Krieg, weil beide Kriegsparteien es immer wieder nicht zulassen, dass Hilfsgüter dann in die anderen Gebiete, die die andere Kriegspartei kontrolliert, durchlassen. Dann gibt es Krankheiten, Cholera, die mehr und mehr zum Problem wird. Also es gibt humanitär ist das das größte Desaster auf der Welt, ja. So sagt das zumindest die UN.
Du hast, Muriel, mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk gesprochen und da war zumindest im Sommer der Stand, dass der Reaktionsplan für die Flüchtlinge in der Region gerade mal zu 17% finanziert sei. Wir müssen da auch selbstkritisch auf Deutschland schauen. Die Bundesregierung hat internationale Hilfsgelder gekürzt. Statt 2,2 Milliarden Euro gibt Berlin insgesamt nur noch 1 Milliarde jährlich aus. 2025 ist nächstes Jahr auch. Hier fehlt das Geld an allen Ecken, oder?
Ja, absolut. Hilfe im Sudan hat sich lange auch lokal organisiert, eben in so kleinen Hilfsgruppen, Suppenküchen und so weiter. Suppenküchen haben eigentlich nichts mehr, womit sie kochen können. Wir reden schon seit langem darüber, was für eine große humanitäre Krise es ist und es wird einfach immer schlimmer. Und ich meine, gerade zum Jahresbeginn ging es eben viel darum, dass USAID von Donald Trump weitestgehend abgewickelt wurde. Aber mich stört es eben sehr, weil dahinter halt auch hinten überfällt, dass das in Europa viele genauso machen, ja. Eben Deutschland ist der zweitgrößte humanitäre Hilfsgeber der Welt. Und wenn wir unsere Zahlung um ungefähr die Hälfte kürzen, dann hat auch das einen sehr, sehr großen Effekt. Ja. Auch Deutschland ist nicht das Einzige, Großbritannien ähnliches und viele europäische Länder. Und das bedeutet dann eben, dass Menschen sterben. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Frage der Distanz. Das kann man wahnsinnig gut wegdrücken, wenn es so weit weg ist. Cham hat es gesagt, also sozusagen dieses Narrativ, was gerade, wenn man über den afrikanischen Kontinent berichtet, eben passiert, ist so, naja, da hungern sie ja eh. aber das müsste natürlich nicht so sein.
Warum glaubst du, gibt es dieses Narrativ, Cham?
Ich würde sagen, natürlich spielt da natürlich auch Rassismus eine Rolle, ein Desinteresse eine Rolle. Es ist auch eine Art Henne- oder Ei-Problem. Gibt es dieses Narrativ, weil wir das schon hatten und dann suchen wir danach in den Nachrichten und in der Art und Weise, wie wir über diese Region berichten? Oder berichten wir darüber und dann entsteht dieses Narrativ?
Ja. Also Leute sprechen eben von Afrika und nicht von den einzelnen Ländern. Vom westlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents bis zum östlichsten Punkt ist es von der Luftlinie so weit wie von Berlin nach Peking. Und ich finde, wenn man sich das einmal bewusst macht, zwischen Berlin und Peking, niemand käme auf die Idee, dass alle Orte, die dazwischen liegen, derselbe sind. Nee. Aber in Afrika scheint es diese Annahme zu geben, dass überall alles immer das Gleiche ist. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man auf diese Idee kommt, wenn man sich eben die schiere Größe anschaut.
Guter Punkt. Wir reden heute über ein konkretes Land. Und ein Bericht, das muss ich euch noch sagen, der mich dann besonders mitgenommen hat, der stand neulich in der Süddeutschen Zeitung. Dort wurde von einer Frau berichtet, die von den Rapid Support Forces vor die Wahl gestellt wurde, an Ort und Stelle erschossen zu werden oder aber der Miliz ihre 3 Kinder zu überlassen. Ramin, wie geht es den Kindern in diesem Konflikt und wie normal ist es, dass die Kriegsparteien versuchen, sie zu rekrutieren?
Das ist natürlich eine Katastrophe für Kinder, das ist die Katastrophe für Bildung. Das gilt für alle Kinder in allen Kriegsgebieten auf der Welt. Die werden seit Jahren nicht unterrichtet, die fliehen, die haben Angst, die sind traumatisiert, die haben engste Familienmitglieder, viele von ihnen verloren. Also das ist natürlich sehr, sehr heftig. So ein Phänomen, was immer wieder aufgetaucht ist in den vergangenen Jahrzehnten, ob im, was heute Südsudan ist als eigener Staat oder auch im Sudan in so einem Krieg, dass 11-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige, dass denen Gewehre, Sturmgewehre in die Hand gedrückt werden, dass die gezwungen werden, sich einer bestimmten Gruppierung anzuschließen. Ganz unterschiedliche Aufgaben, die dann übernehmen müssen für die Gruppierung, für die sie kämpfen. Ich habe das im Sudan erlebt, dass immer wieder sehr junge Jungs an Checkpoints standen und einfach jeden zweiten Kilometer stehen dann da mit einer Kalaschnikow und dann kommen wir mit dem Auto näher und dann guckt dich ein 13-Jähriger, 12-Jähriger an und guckt rein und entscheidet darüber, ob du weiterfahren darfst oder nicht. Ja. Also da habe ich es tatsächlich selber erlebt.
Scham, bis 1956 war der Sudan ein Territorium, das von Großbritannien mit Hilfe Ägyptens kontrolliert wurde. Was glaubst du, welche Rolle spielt dieses koloniale Erbe bei dem Konflikt heute?
Ja, der Konflikt, der sich heute eben abspielt, das ist schon ein Ergebnis dieser politischen Prozesse auch von damals. Es gab diese langfristige Marginalisierung von Darfur. Ihr merkt, ich spreche immer wieder von Darfur, weil ich glaube, ich hier sehr, sehr klar machen möchte, dass es hier genau dieser Punkt ist, wo wir, glaube ich, in diesem Krieg da näher hingucken müssen. Es gibt da genau diese langfristige Marginalisierung Darfurs durch den sudanesischen Staat. Also Darfur wurde seit der Kolonialzeit und erst recht nach 56 systematisch, politisch und wirtschaftlich eben vernachlässigt. Es gab kaum Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, Gesundheitsstrukturen und die politische Macht, die lag eben fast ausschließlich eben in der Hauptstadt Khartoum bei Eliten aus dem Niltal. Und Darfur hatte da faktisch keine realen Mitspracherechte eben gehabt auf nationaler Ebene. Und dann eben gab es natürlich diese ganzen Landkonflikte, die entstanden sind. Ja, es gab Dürreperioden in den 70ern. Das hat natürlich die Konkurrenz unglaublich geschärft, eben um Land und Wasser. Der Staat griff da nicht neutral ein, sondern eben politisierte manchmal auch einige Konflikte. Das war dann der strukturelle Nährboden dann für die Zeit später in den 2000ern. Da griffen dann eben Rebellengruppen den Staat an, um eben diese politische Marginalisierung, diese Situation eben zu beenden. Mhm. Und die Regierung unter Omar al-Bashir, die reagierte dann eben nicht mit Verhandlungen, sondern eben mit dieser Gegenstrategie mit der Janjaweed, also gezielt arabische Milizen eingesetzt, vor allem die Janjaweed, aus denen die RSF heute kommt. Ja. Also da merkt man auf jeden Fall eine sehr, sehr klare Linie.
Armin, du willst was ergänzen?
Wir merken schon, ne? Also dieser Krieg hat ganz viele verschiedene Ebenen. Mhm. Einmal Militärs, Generäle gegeneinander, es geht um Macht, dann geht es um Land, dann geht es zwischen verschiedenen Ethnien. Aber dieser Punkt, den Scham gerade gesagt hat, es geht um Ackerland in Darfur, es geht um Wasser in Darfur, also es geht um die Ressourcen. Es ist erstmal ein Gebiet, wo man Essen anbauen kann. Ja, also es ist in einer Region, in der sehr viel Dürre sehr wahrscheinlich noch kommen wird, ist sowas natürlich interessant, auch für ausländische Mächte. Und da wird dann ein ganz entscheidender Punkt raus, warum ausländische Kräfte sich einmischen in diesen Krieg.
Ja.
Das ist das eine. Und dann natürlich, da wirst du sicher auch noch zukommen, die Goldvorkommen, die es im Sudan gibt, in zahlreichen Gegenden.
Ja, darauf wollte ich eingehen. Erstmal, die Punkte sind wichtig, weil Sudan im Vergleich auch zu anderen Ländern auf dem Kontinent eigentlich keine schlechten Voraussetzungen hat. Es gibt reichlich fruchtbares Land, so viel, dass der Sudan manchen gar als potenzielle Kornkammer Afrikas gilt. Sesamöl und Gummi Arabicum aus Akazienbäumen exportiert das Land. Und auch Bodenschätze gibt es genügend. Offiziell exportiert Sudan 2023 Gold und Öl im Wert von jeweils 1 Milliarde Euro. Im Vergleich, im Durchschnitt verdienen die Menschen im Sudan $750 im Jahr. Jetzt schauen wir auf Öl und Gold. Wie wichtig ist es, gerade für die beiden Kriegsparteien, Kontrolle über Ölfelder und Goldminen zu haben, um damit ihren Krieg weiter zu finanzieren, Muriel?
Naja, extrem wichtig. Ich glaube, wenn die Bodenschätze, über die Sudan verfügt, und bei den natürlichen Ressourcen, du hast es schon erwähnt, das Gummi Arabicum ist tatsächlich auch relevant, weil auch das in wirklich extrem vielen banalen Alltagsgegenständen drinsteckt, wie zum Beispiel in Lippenstift oder in Limos. Aha. Und ein ganz, ganz großer Teil des Bedarfs wird aus dem Sudan gedeckt. Ohne diese Rohstoffe würde dieser Krieg vermutlich nicht, also wäre vielleicht gar nicht so lang weitergegangen, weil irgendwie müssen sie sich ja finanzieren. Also gerade auf der Seite der RSF, inzwischen wurde ja auch deutlich mehr schon darüber berichtet, wie eben die Vereinigten Arabischen Emirate dort die Miliz unterstützen, und das machen sie jetzt nicht. Also auch dort ist es kompliziert und es gibt auch gewisse ideologische Gründe und geopolitische Gründe, aber ein wichtiger Grund ist auf jeden Fall, dass es lukrativ zu sein scheint.
Ja. Du hast es gesagt, ein Großteil des Goldes, das die Rapid Support Forces im Südwesten abbauen, wird über die Grenze nach Südsudan gebracht und von dort aus in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen. Das Land soll von 2012 bis 2022 geschmuggeltes Gold im Wert von 115 Milliarden US-Dollar aus Afrika importiert haben. Sehr viel davon aus dem Sudan. Scham, warum kaufen die Emiratis dieses Gold? Ist es pures Profitinteresse oder verfolgen sie auch strategische Interessen mit ihrer Unterstützung der Milizen?
Ja, ich wollte noch ganz kurz zu dem Gold noch was sagen. Es gibt auch sudanesische Kommentatoren, die eben auch Forderungen haben, dass man sagt, dass man über sudanesisches Gold eben so spricht wie über Blutdiamanten, wie man damals darüber gesprochen hat in Westafrika. Denn das sudanesische Gold eben wird eben als Blutgold bezeichnet. Es ist nicht nur die Vereinigten Arabischen Emirate, die dann das Gold auch bekommen, auch sehr viele andere afrikanische Staaten, die eigentlich keine Goldreserven haben, haben aber auf einmal Goldexporte. Also da merkt man so, dass sich das Ganze sehr regional, ja, zugespitzt hat. Es gibt halt eben diese Forderung, dass man sudanesisches Gold international eben reguliert und auch verfolgt.
Mhm. Wie muss man sich denn die Goldproduktion vorstellen? Das sind ja keine hochtechnisierten Minen.
Ich habe leider keine Drehgenehmigung bekommen für so eine Goldmine, aber ich glaube, da wird schon Gold geschürft. Ja. Da werden junge Männer, die meistens für einen Hungerlohn da stundenlang in Minen stehen und versuchen, Gold zu finden.
Ja.
Und das Gold ist auch quer verteilt im ganzen Land.
Was hat es mit den Emiraten auf sich? Warum landet das meiste Gold dort?
Dubai ist mittlerweile eines der größten Goldhandelszentren der Welt. Es gibt einen riesigen Goldmarkt in Dubai. Da gehen die Influencer aus zahlreichen Ländern gerne hin, machen ihre Selfie-Videos.
Lassen sich auch Gold übers Steak reiben.
Genau, absolut. Heißt ja auch Golden Visa in Dubai, wenn man es bekommt. Also Gold spielt eine große Rolle in Dubai. Es gibt aber keine Goldminen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es gibt auch, soweit ich weiß, nicht besonders große Goldreserven im Boden in Libyen. Und trotzdem wird Gold verkauft in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Libyen. Und das ist der größte Vorwurf. Da gibt es große Indizien für, dass Hemeti kontrolliert große Goldminen im Sudan,
ja,
dass die dann auf Trucks gepackt werden und dann nach Libyen und dann aus Libyen. Da gibt es zahlreiche Militärbasen, die auch von den Emiraten nachweislich genutzt wurden. Und dann wird es von dort nach Abu Dhabi geflogen oder nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate.
Gleichzeitig wird immer wieder berichtet, dass die Emirate Waffen und schwere Militärfahrzeuge an die Milizen, an die RSF liefert. Ist das vielleicht dann auch ein Schlüssel, um zumindest auf einer Seite Druck auszuüben, dass man mal mit den Emiraten spricht, warum macht ihr diese einseitige Unterstützung in diesem Bürgerkrieg, Muriel?
Theoretisch ja, wenn man Druck ausüben wollte auf die Emirate, könnte man das tun. Wir sprachen über Dubai und Influencer, also was ja gleichzeitig passiert ist, dass die Emirate versuchen, seit Jahren eine groß angelegte Image-Kampagne über sich selber fahren und sich versuchen eben als glitzernden Urlaubsort zu präsentieren. Und wenn wir von den RSF sprechen, dann müssen wir auch über die Familie Bin Zayed sprechen, die Scheichs von Abu Dhabi. Der Bruder des Präsidenten ist auch der Besitzer von Manchester City oder der Haupteigentümer. In der Diplomatie spricht man von Naming und Shaming. Das ist eine ganz klassische Methode, um Druck aufzubauen, wenn es sonst nicht so viel Handhabe gibt. Und das sehr, sehr klar zu benennen, wer ist da wie mit was verstrickt. Aber bislang gibt es dort wenig Ansätze, die man sieht. Also es gibt keine klaren Sanktionsdrohungen. Ne? Also ich hatte darüber mal geschrieben, dass wir irgendwie im Gaza-Krieg sehen, wie die israelischen Kandidaten im Eurovision Song Contest wirklich überhaupt keine gute Zeit mehr haben, weil sie dort ausgebuht werden. Was ist mit Manchester City? Könnte man die nicht ausschließen? Weil das wird bei Israel, wurde es diskutiert.
Ein Verein, der voll im Besitz des Staatsfonds der Emirate ist.
Ja.
Wir sagen, bisher gibt es wenig Initiativen in Richtung eines Friedens. Das könnte sich jetzt aber vielleicht ändern, denn es ist wieder mal Donald Trump, der sich hier eingeschaltet hat. Er scheint den Konflikt für sich entdeckt zu haben. Auf einem Forum mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman sagte er vor 3 Wochen das Folgende.
I settled 8 wars and I'll tell you, His Majesty would like me to do something very powerful having to do with Sudan. It was not on my charts to
be involved in that. I thought it was just something that was crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, we're going to start working in Sudan.
Also, er gibt hier auch zu, er hat das lange nicht auf der Liste gehabt, Sudan, aber dann habe er sich damit beschäftigt und jetzt wolle er quasi am Sudan an einer Friedensregelung arbeiten. Und immerhin eine Woche nach Trumps Worten kündigten die RSF eine dreimonatige einseitige Feuerpause an. In seiner Rede erklärte Hemeti die Waffenruhe auch als Reaktion auf die Bemühungen Trumps. Ramin, was denkst du, könnte sich mit der Einmischung von Donald Trump hier etwas entscheidend zum Positiven wenden?
Ich glaube, egal was man von Trump hält, natürlich hat er einfach die Macht, um Einfluss zu üben wie kaum ein anderer auf dieser Welt. Und deshalb erachte ich es als erstmal positiv, dass er den Sudan über den Sudan redet. Er ist ein Staat, das enge Verbindungen hat zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da sind wir dann bei deiner Frage, die du davor hattest. Wie viel Druck wird denn ausgeübt? Bislang wurde sehr, 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 sehr wenig Druck ausgeübt von westlichen Staaten auf die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja auch immer wieder die Anschuldigungen von sich weisen und so tun, als hätten sie mit diesem ganzen Krieg im Sudan nichts zu tun. Aber Trump hätte die Hebel, um dort Druck auszuüben über die Emirate, dann indirekt auf die Rapid Support Forces. Mhm. Und das wäre doch positiv, wenn das gelingen würde. Ich habe da aber meine Bedenken.
Ja, also ich vermute jetzt mal, ohne die Genese zu kennen, er hat einfach auf Fox News auch diese Bilder von den Grausamkeiten, über die wir anfangs geredet haben, im Fernsehen gesehen und dachte, oh, das ist ja schlimm. Was können wir denn da machen? Da kann man sich drüber lustig machen, Sham, aber siehst du es auch so, dass hier dank Donald Trump erstmals seit wirklich Monaten der Fassungslosigkeit so ein Funke Hoffnung da ist?
Ja, definitiv. Also wie schon Ramin gesagt hat, also man kann von ihm halten, was man will, aber ich glaube, sein Fokus auf Deals, ich glaube, das ist ein Friedensbringer tatsächlich sehr oft. Und ich meine, es gibt ja auch tatsächliches Interesse auch von beiden Seiten, von Saudi-Arabien und eben USA hier, da einen Frieden zu organisieren, der eventuell auch natürlich die USA auch hier wieder zugutekommen könnte, wie es zum Beispiel jetzt gerade auch im Fall zwischen Ruanda und Kongo ist, auch Friedensgespräche, auch die von Washington gerade koordiniert werden oder wurden. Ob jetzt dieser Frieden gerade wirklich eingehalten wird, das steht jetzt noch in den Sternen. Aber ich meine, Sudan liegt ja strategisch im Roten Meer in der Nähe von Saudi-Arabien. Ja, ist sehr, sehr relevante Zone für Handel, Sicherheit. Ja, und Saudi-Arabien hat hier auch so eine kleine Konkurrenz auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch ne, will den Einfluss von ihnen und anderen Akteuren einfach auch kontrollieren. Will die Ordnungsmacht in dieser Region auch weiter ausbauen. Ich glaube schon, dass das tatsächlich, dass Trump einer der wenigen Akteure ist, der direkten politischen Druck eben auf die Golfstaaten ausüben könnte und auch vielleicht diesen wirtschaftlichen Hebel, den er hat, oder auch die sicherheitspolitischen Hebel, den er hat, auch nutzen könnte.
Man muss zum Hintergrund sagen, in der Vergangenheit hat es auch bereits Gespräche gegeben. Die USA, die Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten hatten gemeinsam versucht, einen Frieden zu verhandeln. Allerdings schien keine der Seiten wirklich zu Kompromissen bereit zu sein. Also der Kriegsparteien, der Armee, Chef bestand auf einem endgültigen Sieg gegen die Milizen. Vor 3 Wochen sagte er, niemand im Sudan wird die Anwesenheit dieser Rebellen akzeptieren oder zulassen, dass sie Teil einer zukünftigen Lösung sind. Hemetis Ziel hingegen scheint zu sein, im Südwesten des Landes quasi sein eigenes Reich aufzubauen. Hierzu organisierte er im Februar sogar eine eigene Gründungsallianz für Sudan. In Nairobi war das, glaube ich. Also das wäre dann, es gibt ja schon die Abspaltung in Südsudan, das wäre dann quasi so eine Art Südwest-Sudan und dann noch den eigentlichen Sudan. Muriel, könnte so eine künftige Aufteilung des Landes aussehen, die Frieden bringt, oder müsste die Friedenslösung schon sein, jetzt keine weitere Aufspaltung des Landes?
Also ich denke, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der Sudan ein weiteres Mal bricht, wie du eben schon sagst. Also ich meine, wir haben es vorher schon gesagt, es ist ein gigantisches Land. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Also dass dann eben wie an so in vielen verschiedenen Orten auf dem Kontinent sehr unterschiedliche ethnische Gruppen beherbergt. Ob das dann letztlich den Frieden bringt. Also auch Südsudan ist nach seiner Abspaltung jetzt nicht notwendigerweise extrem friedlich. Also aktuell wird immer wieder diskutiert, ob dort wieder Bürgerkrieg ausbrechen wird. Insofern, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, dass es nicht auszuschließen ist, dass das passiert. Und was ich noch sagen wollte zu der Frage der eben von der RSF einseitig ausgerufenen Waffenruhe, in Anführungszeichen, auch dort, ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil eben genau aus diesem Grund, den du eben ansprachst, also es ist ja schon so, dass Hemeti versucht, sich eben dort als regierungsfähig zu präsentieren und gleichzeitig die Angriffe gingen ja weiter. Und dann ist das am Ende, ist das irgendwie eine leere Geste.
Ja, wir haben mit den schlimmen Gewaltexzessen quasi begonnen und natürlich wollen wir damit beenden, mit dem, was gleichzeitig Hoffnung macht, Sham, dass zumindest im nächsten Jahr diese Gewalt endet. Für wie realistisch hältst du das?
Ich kann das nicht vorhersehen. So wie ich das gerade einschätze, ich glaube, es müsste dann einfach ein Deal von oben kommen. Also das heißt, also größere Mächte müssten sich hier einmischen, damit was passiert. Ich glaube nicht, dass das dieses Mal von unten kommen wird, weil einfach die Waffen da lauter sind als eben die Zivilgesellschaft, die sich da 2019 so mutig an dieses Regimewechsel getraut hat. Aber ich glaube, dass jetzt hier gerade ist einfach ein Krieg der Generäle, der Krieg der Waffen, da muss ein Deal von oben kommen.
Ramin, vor 20 Jahren, nach dem ersten Genozid, schickte die UN-Friedenstruppen nach Darfur. Wäre ein ähnlicher Einsatz, jetzt mal ganz optimistisch nach vorne gedacht, heute auch wieder denkbar, eine mögliche Friedensregelung dann abzusichern? Oder ist das heute ein anderes Zeitalter?
Ich glaube, das sind zu viele Schritte nach vorne gedacht. Ich bin auch erstmal vorsichtig. Wir haben bisher noch keine Situation, in der beide Generäle gesagt haben, ja, wir stimmen einer Waffenruhe zu. Ich bin mir auch nicht sicher. Klar, die Emirate sind immer wieder auch bei so Vermittlungsgesprächen im Hintergrund mit dabei, aber wer kann das schon wirklich beurteilen, ob das deren tiefes Interesse ist? Es gab immer wieder auch viele Analysten, die gesagt haben, nein, das Ziel der Emirate ist, den ganzen Sudan zu kontrollieren, dass die RSF den gesamten Sudan kontrolliert und damit auch Port Sudan und damit auch das Rote Meer und damit auch eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Also das wäre dann schon ein strategisches, anderes Militärziel der Emirate, wenn sie sagen, nee, und auch der RSF, nee, für uns ist okay, wir kontrollieren in Anführungszeichen nur den Westen des Sudan und machen Goldgeschäfte oder was auch immer. Also ich bin auch skeptisch. Also Prognosen, wie oft haben wir falsch gelegen, wir ganzen, in Anführungszeichen, Experten im Nahen Osten und Nordafrika in den letzten 2,5 Jahren. Also hinaus.
Ich danke euch für diese Einschätzung, für diese Einordnung eines wirklich hochkomplexen Konflikts. Dabei belassen wir es für heute, werden sicherlich zu gegebener Zeit wieder über Sudan sprechen. Ihr habt mir netterweise noch Rubriken zugeschickt zu Themen, die euch sonst noch in dieser Woche bewegt haben. Und wir beginnen mit dir, Ramin. Hier ist deine Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Kommt auch aus dem Sudan. Und zwar hatten wir, als wir vor Ort waren, gedreht mit einem jungen Anes, der nierenkrank war in Port Sudan. Und als wir mit ihm gedreht haben, Anfang des Jahres, da gab es irgendwie keine Aussicht. Er lag in einem Zelt, hat immer an die Decke des Zeltes geschaut. Und der große Traum war, dass er ein Visum bekommt für Ägypten und dass er dort eine Spenderniere findet. Und jetzt vor wenigen Tagen hat meine Kollegin, die sich intensiv um das Thema kümmerte, die gute Nachricht bekommen. Er hat ein Visum bekommen, er ist in Kairo, der Vater durfte auch mitfliegen und die Niere passt vom Vater 100%. Und das hat uns hier in Kairo sehr gefreut.
Eine kleine gute Nachricht. Danke dir dafür und wir sind bei deiner Rubrik Sham.
Das fand ich konstruktiv.
Ja, jetzt sind wir ja schon im Dezember angekommen dieses Jahres. Das heißt, wir werden jetzt bis zum Ende des Jahres nur noch Jahresrückblicke lesen. Und ein kleiner Jahresrückblick, den fand ich sehr toll, nämlich von den neuen deutschen MedienmacherInnen. Die haben nämlich ihre Highlights der deutschen Berichterstattung geteilt. Eben so querbeet von Süddeutscher Zeitung bis zur Taz, zur Tagesschau, Deutschlandfunk. Eben wo sie gesehen haben, dass hier einfach toll gearbeitet wurde von den KollegInnen, dass zum Beispiel in den Podcast zu den Döner-Papers, wo es eben um diese deutsch-türkische Community ging, ein unglaublich medienkritische Recherche, die es zu diesem, zu unserem nationalen Essen, zu einem unserer nationalen Essen gab, oder auch das Gespräch mit der Frau Merkel von WDR4U, wo Frau Merkel dann eben mit Geflüchteten aus 2015 am Tisch sitzt in einem syrischen Restaurant in Malakeh und mit ihnen spricht, das natürlich sehr selten ist, dass man ja eigentlich in den Medien sehr oft eigentlich über sie spricht und nicht mit ihnen. Genau, und dass dieses Gespräch so ein bisschen die Menschen in den Mittelpunkt gerückt hat, die damals gekommen und geblieben sind.
Muriel, und hier ist deine Rubrik.
Das Eigentor der Woche.
Wir sprachen eben schon kurz davon, dass Donald Trump sich rühmt, 8 Kriege beendet zu haben seit Amtsantritt. Einer davon sei der in der Demokratischen Republik Kongo zwischen eben der DRC und Ruanda. Da wurde in der vergangenen Woche ein Friedensabkommen in Washington unterzeichnet. Wenige Tage später marschiert die M23-Miliz, die ein sehr, sehr relevanter Akteur in diesem Krieg ist, erobert eine weitere Stadt, führt dieses Friedensabkommen ad absurdum meiner Meinung nach. Und das ist für mich eine Erinnerung daran, auch anlässlich des Themas mit dem Sudan eben heute zu sehen, dass vieles dann doch noch sehr viel komplexer ist, als man sich das in den USA manchmal vorstellt. Mhm. Und dass nur, wenn Erfolge verkündet werden, das auch nicht notwendigerweise bedeutet, dass es einer ist.
Ja, komplexer als das, was man sich aktuell im Weißen Haus vorstellt, ist so ziemlich alles. Das ist so. Vielen Dank auch dafür. Sham, du hast es eben schon gesagt, uns werden jetzt ganz viele Jahresrückblicke erwarten. Unter anderem auch hier im Apofika Presseclub. In der kommenden Woche blicken wir auf das, was dieses Jahr 2025 politisch geprägt hat. Sowohl in Deutschland als auch draußen in der Welt. Ich danke euch sehr für die Teilnahme heute und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende.
Danke, Markus. Schönes Wochenende.
Vielen Dank. Ebenso.
Vielen Dank euch auch. Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, hier ist Hannah von Studio Bummens und wir suchen gerade Verstärkung für unser Team in Berlin. Wenn du Bock hast, bei uns mitzuarbeiten, dann kommt hier deine Chance. Denn wir suchen eine Werkstudentin oder einen Werkstudent für die Social Videos unserer Formate. Du hilfst uns, Short-Video-Content für TikTok, Reels und YouTube zu schneiden und auf den Plattformen zu teilen. Wenn du also studierst und in Berlin bist, ab Dezember 16 bis 20 Stunden pro Woche Zeit hast, dann bewirb dich mit Motivationsschreiben und Arbeitsproben unter jobs@studio-bummens.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
Cringe.